Fritz. Podcast.
Heute mit Markus Richter, der ausnahmsweise mal nicht im heimlichen Potsdamer Studio sitzt, sondern in der Stadt mit den zwei Türmen. Nein, nicht das Ding in Amerika, sondern Köln, denn da ist die Gamescom und von da sende ich heute Trackback, natürlich auch mit ein paar Spielen. Guten Abend hier bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, zu der ich euch herzlich begrüße, heute aus Köln, denn hier ist die Gamescom. Und da muss ich mir natürlich mal jemand einladen, der da auch unterwegs gewesen ist und auch im Netz so ein bisschen bekannt ist, und das wird der Map sein, so heißt er auf Twitter. Oder Martin Pittenauer, ist zum Beispiel der den Fanboys-Podcast macht. Das ist ein Podcast, der ist schon relativ dick, schon relativ groß. Und wir reden nochmal, was er da so podcastet. Und natürlich, er war auf der Gamescom, was er auf der Gamescom so gefallen hat. Und er entwickelt auch selber Spiele. Also ein Spiel, mit dem sozusagen ist er bekannter geworden. Das ist ein Brettspiel für die iPhones und iPads und so weiter und so fort. Also ein bisschen Gamescom heute auf jeden Fall, live hier aus Köln. Und es gibt natürlich auch noch ein paar andere Themen, die wir besprechen müssen. Unter anderem der Stress im Chaos Computer Club, also rund um den, und der Facebook-Like-Button, der wieder mal verboten werden soll. Und dazu Netzmusik und Links und überhaupt und überhaupt. Und bevor wir mit dem allen anfangen, gibt es jetzt Netzmusik, also die Musik, die ihr euch einfach so aus dem Netz herunterladen könnt und die euch jemand heraussucht, der Ronald Radecker heißt, der Musikredakteur dieser Sendung ist, weil es ja manchmal nicht so einfach ist mit der Netzmusik. Die ist zwar umsonst, aber gut ist sie nicht zwangsweise. Aber hat natürlich auch diese Woche wieder was rausgefunden, und das ist zum Ersten der Schwede Carl Otto Johansson. Der macht soundtechnisch irgendwie sowas zwischen Indie und Singer-Songwriter-Zeug. Das ist ja jetzt, wenn man aus Schweden kommt, eher unspektakulär, weil das ist ja nicht der Einzige, der das macht. Und er macht es aber auch gut, also das ist auch schon mal okay, aber er kann noch besser. Er kann nämlich mit Inhalt. Der singt in seinen Songs nicht nur von Luft und Liebe, sondern auch über unsere Gesellschaft, Krisen, Politik und so weiter, und macht dann noch Folgendes. Er stellt auf seiner Webseite Hintergrundinfos online, wo er die Songs erklärt, also was er damit meint, mit Infos unterfüttert und sogar erzählt, wie er auf die Idee kam, und dann die Musik zum Download anbietet. Und der Carl Otto Johansson nennt sich dann als Musikprojekt Orphan Songs, und der Track, den wir jetzt hören, ist What You Want Is Lost.
Daddy's on his way, says he'll be coming home soon. Finding it hard to live alone on the moon. He'll come back someday. And he'll stay. But it's not. To try something new, she's sending postcards saying I should come too.
trackback.fritz.de heißt das Blog zu dieser Sendung und da findet ihr zum Beispiel auch den Download-Link zu dem Track, den ihr gerade hier gehört habt. Und wonach ihr suchen musst, ist der Track What You Want Is Lost von Orphan Songs.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die wir uns so rausgesucht haben, über die wir gestolpert sind oder die uns zugespielt wurden und von denen wir denken, die solltet ihr vielleicht auch mal sehen. Rausgesucht hat das diese Woche Ronald Radeke und er erklärt euch jetzt im weiteren Verlauf, was an der Dropbox so praktisch sein kann, ob Adobe Muse eine gute Idee ist oder eher nicht so und wie die Facebook-AGBs in verständlich klingen.
Anfang Juni hat Facebook bekannt gegeben, dass das Online-Netzwerk die 20 Millionen User-Marke in Deutschland geknackt hat. 20 Millionen Leute, die tagtäglich Links, Fotos oder Videos und damit auch ihr Privatleben teilen. Die wenigsten dürften aber die Nutzungsbedingungen von Facebook gelesen haben und wissen, was Facebook eigentlich alles mit den Daten anstellen darf. Das liegt zum einen daran, dass wir eigentlich alles wegklicken, was mit AGBs oder Klauseln zu tun hat, aber auch daran, dass niemand so richtig weiß, was die einzelnen Passagen in den Facebook-AGBs eigentlich bedeuten. Genau darum hat sich jetzt die Website Slacktory gekümmert und die Facebook-AGBs in eine Sprache übersetzt, die wir alle verstehen. Eigentlich klingt es ja wirklich gut. Schnell und einfach Websites zusammenbauen, ohne auch nur einen einzigen HTML-Code zu kennen. Genau das verspricht Adobe für ihr neues Publishing-Tool Muse, das gerade in einer öffentlichen Beta erschienen ist. Gerrit van Aken von Prägnanz.de hat sofort den Download gestartet und sich angeschaut, was Adobe Muse kann. Sein trauriges Fazit? Nicht viel. Oder wie es bei ihm heißt, Muse ist ein Tool aus der Websteinzeit. Dropbox ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr, wenn es um Dateisynchronisation und Datenspeicher im Netz geht und gehört zu den beliebtesten Cloud-Diensten. Ein Grund dafür, Dropbox funktioniert einfach. Ein anderer Grund sind sicherlich die zahlreichen Möglichkeiten, die User haben, um den 2 GB großen kostenlosen Speicher für ihre Zwecke zu nutzen. Einen guten Überblick bietet Macworld.com, die gerade 62 Möglichkeiten zusammengetragen haben, seine Dropbox noch besser auszureizen. Mit dabei Tipps zur Bookmark-Synchronisation, eine Anleitung, um Dropbox zum gemeinsamen Arbeiten an Dokumenten zu benutzen und auch eine Anleitung zur Verschlüsselung von Dateien in der Dropbox. Nicht ganz unwichtig, schließlich hat sich Dropbox in letzter Zeit ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was Datenschutz angeht. Endlich gibt's mal wieder spannende Neuigkeiten aus der Tablet-Welt. Die noch relativ unbekannte Firma Fusion Garage hat mit ihrem Tablet Grid 10 einen neuen iPad-Rivalen vorgestellt, der aufhorchen lässt. Das Grid 10 basiert auf Android, wurde aber nicht lieblos mit ein paar neuen Apps ausgestattet, sondern präsentiert einen komplett neuen Usability-Ansatz für Tablets. Aber ist es deswegen gleich ein iPad-Killer? Engadget.com sagt nein, aber die Idee ist gut und es wird interessant sein zu sehen, was aus dem Grid 10 wird. Das Internet ist voll mit Katzenvideos. Egal ob Facebook oder Google+, täglich wandert mindestens ein Katzenvideo in eure Timeline und allein die Katze Maru hat auf YouTube Klickzahlen in zweistelliger Millionenhöhe. Wer bisher an ein eigenartiges Internetphänomen geglaubt hat, wird jetzt mit der knallharten Wahrheit konfrontiert. Hinter der Katzenschwemme steckt eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, wie das Behind-the-Scenes-Video der Kittywood Studios jetzt beweist. Alles von langer Hand geplant. Die Nachricht der vergangenen Woche war sicherlich der Übernahmedeal zwischen Google und Motorola. Kurz nachdem der Deal bekannt wurde, gab es schon unzählige Analysen darüber, warum Google Motorola kaufen will und was das für die Handy- und Internetwelt bedeutet. Einen guten Überblick über die verschiedenen Analysen gibt es bei Daring Fireball. Blogger John Gruber hat diverse Stimmen zusammengetragen, um zu einem eigenen Fazit zu kommen. Interessant zu lesen, aber eins müsst ihr im Hinterkopf behalten. Gruber gilt als einer der besten US-Tech-Blogger, aber auch als sehr Apple-nah.
Aber trotzdem sehr interessant, was er da zusammengetragen hat. Könnt ihr euch mal antun, wenn ihr ins Blog zur Sendung klickt, trackback.fritz.de. Wo wir jetzt zum Chaos Computer Club kommen. Und normalerweise, wenn es um den geht, ist es ja so, dass die irgendwas aufgedeckt haben. Irgendwo gibt es wieder eine schlimme Sicherheitslücke oder irgendein Politiker hat wieder irgendeinen Quatsch verbrochen. Diesmal ist der Club selber im Mittelpunkt der Netzaufmerksamkeit, denn die haben ein Mitglied rausgeschmissen, den Daniel Domscheit-Berg. Da ging es um OpenLeaks, so eine neue Leaking-Plattform. Und der Vorwurf, mit dem er rausgeschmissen wurde, ist, dass er den CCC als so eine eine Art TÜV missbraucht hätte, der sozusagen Gütesiegel vergibt für diese Plattform. Das wurde zumindest gesagt. Man weiß jetzt nicht genau, was da wirklich passiert ist. Es gibt anscheinend intern auch keine Einigkeit und große Diskussionen. Offiziell ist aber wenig bekannt. Nur der Vorstand, das Vorstandsmitglied Andi Müller-Magun, wird immer wieder mal zitiert in verschiedenen Berichterstattungsauslässen. Aber die offiziellen Sprecher, Konstanze Kurz und Frank Rieger, wollen dazu eigentlich nichts mehr sagen. Alles sehr seltsam. Man kennt das eigentlich so vom Club nicht, dass das so irgendwie so komische, ja, boulevardeske Sachen abgehen. Aber jetzt ist es so. Im Netz wird auch viel darüber spekuliert, was da los ist und was das für Folgen haben könnte. Und jemand, der sich dazu Gedanken gemacht hat in seinem Blog, ist Gregor Sedlak und der ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Du hast den Artikel über dieses Thema ja C wie Zersetzung genannt und spielst damit auf ein CDU-Wahlplakat an. Und das ist ja schon ganz schön böse. Glaubst du wirklich, der Chaos Computer Club ist jetzt zur CDU geworden?
Nee, das ist nur eine Headline. Bitte jetzt nicht die Form mit Inhalt verwechseln. Also die Substanz ist da schon wichtiger, ne? Es geht um die Zersetzung und nicht dieses kleine Minimem, das sich auf so einem mecklenburgischen CDU-Plakat im Netz so ein bisschen aufgebaut hat. Aber es passte sehr schön wegen dem C, das für Chaos steht. Bei der C, für die CDU stand es ja für das christliche Menschenbild.
Aber du meinst sozusagen wirklich, dass da Zersetzung innerhalb des Clubs gerade abgeht?
Ja, die sind ja teilweise sehr paranoid unterwegs, aber in dem Fall ist es mal keine Paranoia, weil wenn überhaupt irgendwer möglichen geheimdienstlichen Maßnahmen unterzogen werden könnte, dann ja wohl WikiLeaks oder OpenLeaks, quasi dieser Abspaltung von dem Projekt.
Komme ich jetzt nicht ganz hinterher, was das mit der Zersetzung innerhalb des Clubs zu tun hat? Oder wolltest du gar nicht auf
die... Also Zersetzung heißt ja, ist ja so ein Stasi-Begriff, wenn man oppositionelle Bewegungen spalten will, wenn man die, wie bei Streit um Asterix, ne? Wenn man also einen Gegner quasi interne Streitigkeiten verstricken will, das ist ein operativer Vorgang und auch Geheimdienste, auch nach der Stasi-Zeit, werden das kennen und hin und wieder anwenden. Und ich bin der Meinung, dass nach dem Schaden, den die angerichtet haben, also Schaden in Anführungsstrichen für die Geheimdienste der Welt, ja, dann könnten da auch Gegenmaßnahmen sein und das ist ein Verdacht, ich habe da keine Beweise für, aber den sollte man durchaus mal im Auge behalten.
Du meinst also, dass diese Streitigkeiten im Chaos Computer Club durch Geheimdienste möglicherweise ausgelöst wurden?
Naja, nein, natürlich. Der Verdacht liegt einfach nahe. Peter Glaser hat es doch perfekt zusammengefasst. Er hat gesagt, wenn ich bei einem Geheimdienst wäre, würde ich mich heute still lächelnd vors Kaminfeuer setzen und mir die Hände reiben. Das hat er quasi direkt im Anschluss an diesen ganzen Fuba mit dem Vorstandsbeschluss über Twitter bekannt gegeben. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Man weiß es nicht, aber es würde perfekt passen. Und damit ist es ja schon quasi eine Maßnahme, die wirkt, selbst wenn sie nie unternommen worden ist.
Also ich möchte an dieser Stelle auch zu bedenken geben, dass es Leute gibt, die sagen immer, man sollte nie etwas mit einer Verschwörungstheorie erklären, was nicht auch durch eigene Dummheit erklärt werden könnte. Jetzt gibt es ja da diesen Vorwurf, dass da dieser Domscheit Berg dass den CCC quasi missbraucht haben könnte, als irgendwie so eine Güteinstanz. Du hast in deinem Blog geschrieben, dass du den Stream angeguckt hast und eigentlich da nichts dergleichen gesehen hast. Trotzdem in den Medien und auch bei Leuten, die ich kenne, die keine Ahnung vom Thema haben, ist dieser Zusammenhang schon aufgetaucht? Glaubst du, dass der Vorwurf wirklich haltlos ist?
Also für mich nicht. Ich bin der Meinung, dass er wirklich gesagt hat, ich mache hier eine temporäre Öffnung von unserem Projekt. Wir sind eigentlich gar nicht so weit. Leider hat, also ich meine, dass Domscheit Berg so gesprochen hat, wir sind gar nicht so weit, aber wir sind hier im Camp, wir öffnen es jetzt mal, weil hier sind sehr, sehr viele qualifizierte Hacker und schaut doch mal drüber und gebt uns dann einen Tipp oder mal euer Urteil und Feedback. Und ich meine, das ist etwas, was man bei jedem Vortrag auf dem Camp des CCC oder beim Kongress des CCC macht. Man stellt etwas vor, damit da auch Feedback kommt. Mehr habe ich nicht verstanden und es gibt vielleicht eine gewisse, die sind so ein bisschen allergisch. Auf der Website vom CCC steht, dass sie Auftragshacks grundsätzlich ablehnen. Und vielleicht ist da was in den falschen Hals gekommen. Ich weiß nicht, ob der Domscheit Berg das beabsichtigt hat.
Dann hast du noch einen schönen Satz geschrieben in deinem Blog, der mich dann doch wirklich stutzig gemacht hat, weil was ich bis jetzt gehört habe, auch wenn die Streitereien groß sind, das Leaking an sich eine gute Idee ist, steht eigentlich überall fest bei den meisten Leuten. Und ja. du sagst, dass du das ganze Projekt OpenLeaks für einen totalen technik-euphemistischen Pseudo-Lösung für ein Problem, das auf ganz anderer Ebene gelöst werden muss, hältst. Was genau meinst du damit?
Naja, erstmal ist ja jemand, der irgendwelchen Scheiß in seiner Institution erlebt und steht vor einem Gewissenskonflikt, ob er das an die Öffentlichkeit bringen soll. Jetzt muss er entscheiden, wenn es ein sehr, sehr großer Fuck-up ist, ist meistens der Kreis der Mitwisser sehr klein. So, und dann ist es nicht die Frage der technischen Plattform, inwieweit die denn sicher ist oder nicht, sondern es ist einfach, wenn bestimmte Informationen leaken, gibt es vielleicht nur eine Handvoll Leute, die sowieso in Verdacht kommen. Und das ist für mich das größere Problem als die eigentliche Leaking-Plattform.
Das heißt, wenn es um Leaking geht, dann muss man sich vor allen Dingen mal darüber informieren, wie man ordentlich leakt, bevor man sich um eine Plattform kümmert. Ja. Sagt auch Gregor Sedlak, vielen Dank für die Infos und deine Gedanken zum Thema Chaos Computer Club. Das heißt, irgendjemand sollte sich wahrscheinlich in Zukunft mal ausführliche Gedanken drum machen, wie leakt man eigentlich ordentlich. Vielleicht könnte der Club das machen, statt sich irgendwie rumzustreiten. Wenn ihr die Informationen alle nachlesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Den Link gibt's natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Walk along with my girl, not a worry in the world, just the two of us kicking back, and then I saw him. That's my love, your friend.
Band Tricknamen, der irgendwie nach so Grindcore-Metal irgendwas klingt. Tantrum, es ist aber ganz angepoppter Surfrock und der Track heißt Beach Bum und ihr könnt ihn euch runterladen unter trackback.fritz.de. So, heute nur Streit, gerade schon Streit im Chaos Computer Club, jetzt Streit Datenschützer gegen Leute, die Facebook-Like-Buttons im Blog haben, denn der Landesdatenschutzbeauftragte aus Schleswig-Holstein, Thilo Weichert, hat angekündigt, er will alle Leute bestrafen, die so einen Like-Button in ihrem Blog oder generell auf ihrer Seite haben. Was das bedeutet, erklärt uns jetzt Adrian Schneider vom Jura-Blog Telemedicus. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, Markus.
Jetzt nochmal für alle, die die Diskussion, die ja schon länger läuft, nicht ganz mitgekriegt haben. Was genau ist das Problem daran, dass ich einen Facebook-Like-Button in meinem Blog habe?
Also das Problem bei diesem Like-Button ist, wenn man den von Facebook direkt einbindet. Das bedeutet, man setzt so einen kleinen Code von Facebook bei sich in die Seite und dann wird dieser lustige Like-Button angezeigt. Dummerweise macht Facebook eben mehr als nur diesen Button anzuzeigen, sondern die speichern auch eine ganze Menge Daten über jeden, der diese Internetseite aufgerufen hat. Man kennt das manchmal, da sind dann so Boxen, wo man schon die Bilder von den Freunden sieht, die diese Seite auch toll fanden. Und das ist nicht nur manchmal ein bisschen gruselig, sondern eben auch datenschutzrechtlich ein Problem.
Und da hat der Datenschützer jetzt gesagt, so okay, da gehen wir dagegen vor. Was erwartet uns denn im allerschlimmsten Fall, wenn wir so einen Like-Button nicht rausnehmen?
Naja, also erstmal haben sie halt angekündigt, ab Ende September überhaupt dagegen vorzugehen. Wenn man in Schleswig-Holstein wohnt, wo dieser Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert halt zuständig ist und ab Ende September die Buttons noch immer in seiner Internetseite hat, dann wird wahrscheinlich zunächst erstmal ein Brief kommen vom Landesdatenschutzbeauftragten, der einem schreibt, lasst es bitte sein. Und wenn man sich dann halt wirklich beharrlich weigert, dann könnte es tatsächlich passieren, dass man Bußgeld kassiert.
Das heißt, diese 50.000 Euro, von denen er geredet wird, das ist eher sozusagen das Maximalding, wenn man sich wirklich ganz bockig anstellt.
Ja, also ich glaube, so bockig kann man sich gar nicht anstellen, um die 50.000 zu kassieren. Sondern also die gehen da natürlich schon mit gehörigem Augenmaß voran, aber es kann halt doch schon passieren, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, 500 Euro mal bezahlt, nur weil man so einen dämlichen Button nicht von seiner Seite genommen hat.
Okay, aber das klingt jetzt sozusagen erstmal so, als ob vor allen Dingen Landesdatenschützer in Schleswig-Holstein demnächst viel Arbeit hat, aber ansonsten nicht viel bei rumkommt. Hat das dann überhaupt irgendeinen Sinn, dass die das machen?
Das hat schon einen Sinn. Und zwar läuft diese ganze Diskussion um diese Facebook-Buttons schon eine ganze Weile. Und gerade die Juristen diskutieren da schon heftig drüber. So ganz klar ist die Sache aber auch nicht, wie das bei Juristen so ist. Zwei Juristen, zwei Meinungen. Und die Datenschutzbeauftragten, die müssen sich natürlich überlegen, was machen wir jetzt? Ja? Gucken wir uns das halt einfach an oder unternehmen wir mal was? Die vertreten natürlich, das ist ihre Aufgabe, die Auffassung, dass diese Like-Buttons nicht zulässig sind. Und dann ist es ja nur konsequent, wenn sie irgendwann mal sagen, so Leute, jetzt reicht's, jetzt kündigen wir mal großflächig an, wir wollen jetzt mal dagegen vorgehen und dann gucken wir mal weiter. Wobei, das sagen die auch selbst, gar nicht mal unbedingt die kleinen Webseitenbetreiber das Ziel sind, sondern das Ziel ist vor allem Facebook zu zeigen, pass auf Leute, so geht's nicht, wir machen da was. Und wenn ihr nichts unternehmt, dann werden euch spätestens irgendwann die User aufs Dach steigen oder euren Dienst einfach nicht mehr nutzen.
Da können wir mal gucken, was passiert. Eine technische Lösung fände ich ja persönlich für das Problem am sympathischsten. Ich finde es selber auch immer eine gute Idee, man könnte es doch so machen, dass dieser ganze Code, den Facebook da in die eigene Seite einbinden lässt, erst dann funktioniert, wenn man irgendwo hingeklickt hat. Also zum Beispiel ein Bild statt des Like-Buttons und man klickt den einmal und dann ist erst die ganze Funktionalität da. Kann man sowas nicht einfach bauen? Warum gibt's das noch nicht?
Das gibt's. Der Blogger und auch Jurist Jens Ferner hat für WordPress so ein Plugin geschrieben. Das funktioniert im Prinzip genauso. Da steht ein Text, hier wäre eigentlich der Like-Button, aber wir respektieren euren Datenschutz, klickt hier, wenn ihr ihn trotzdem haben wollt. Das ist aber natürlich von der Usability für die Nutzer her auch doof. Ne? Eine ewig lange Text und nochmal Klick und so. Das ist natürlich schwierig, aber es ist eine Lösung.
Muss kurz unterbrechen, weil also der Like-Button selber ist nicht, dass Jens Ferner gemacht hat, sondern der hat der Button für die eigene Fanpage und auch das ist irgendwie seit Februar im Alpha-Stadium, glaube ich. Also es gibt die Lösung und du glaubst auch, dass die sagen, der Ansatz, der wäre dann auch juristisch haltbar, dass das schützt.
Hängt ein bisschen von der technischen Umsetzung ab, aber ich gehe davon aus, das geht schon, auf jeden Fall.
Okay, also liebe Coder, der Herr Ferner braucht noch ein bisschen Hilfe, also erscheint zumindest mir. Schreibt doch mal ein ordentliches WordPress-Plugin, das würde ich sehr großartig finden. Außerdem vielen Dank an Adrian Schneider für die juristische Einschätzung des ganzen Problems. Ihr könnt das natürlich noch durchlesen, denn er hat bei Telemedicus einen ausführlichen Artikel geschrieben und den Link dorthin gibt es im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. Eigentlich ist Zora Trip-Hop gewesen. Die haben sich dann gedacht, so ganz komplett und perfekt ist das nicht. Sich noch eine Sängerin mit ins Boot geholt, die Gracie Alita, und dann zusammen diese schöne Musik aufgenommen. Zum Beispiel das ganze Album heißt Apart und das könnt ihr euch runterladen. Ganz großartig. Link dazu im Blog zur Sendung. Und der Track, den wir gerade gehört haben, heißt Bit by Bit und wie gesagt, Trip-Hop meets Pop. Manchmal ein bisschen mehr zum Pop, aber auf jeden Fall großartig und eine Download-Empfehlung. Und das gibt es nur hier in dieser Sendung.
Trackback.
Und ich zitiere jetzt mal aus den Sendungsvorbereitungen für diese Sendung: Die halbe Stunde von 19 Uhr bis 19.30 Uhr ist Rock'n'Roll. Das liegt daran, dass wir heute aus Köln senden. In Köln ist gerade die Gamescom, also diese große Spielemesse, einmal im Jahr, wo man hin muss, wenn man irgendwas mit diesen komischen Digitalspielen zu tun hat. Und das ist natürlich auch ein guter Anlass, um sich mal jemanden ins Studio zu holen, der dann was darüber erzählt, weil irgendeiner muss es ja machen. Und da habe ich jetzt jemanden gefunden, der ist sozusagen perfekt für diese Sendung. Der ist nämlich sowohl an Spielen interessiert, kann sowas zum Thema sagen, als auch er macht Spiele, kann also noch mehr zum Thema sagen. Und er passt auch in die Sendung, die Show mit Internet und so, weil er selber auch noch Podcaster ist. Hallo und guten Abend, Martin Pittenauer.
Rock'n'Roll, Markus.
Yeah. Ja. Man kennt dich vielleicht aus einem neuartigen Rundfunkempfangsgerät, das wollen wir zuerst klären, aus einem Podcast. Und dieser Podcast heißt
Fanboys. Das ist das aktuelle Ding, das große aktuelle Ding zumindest. Ich mache jetzt irgendwie seit gefühlt 4-5 Jahren Podcasts, glaube ich.
Eine Ewigkeit.
Eine Ewigkeit. Also eine Internetdekade ist ja schon untertrieben. Eher 5 Internetdekaden wahrscheinlich. Und jetzt Anfang des Jahres habe ich Fanboys angefangen, zusammen mit einem Freund zuerst und mittlerweile sind wir zu dritt regelmäßig. Und das ist so dieses typische Tech-Generde über Apple und Netz passiert.
Fanboys, das O ist ja sozusagen das Apfelsymbol.
Genau, das ist mal ein Apfel, das ist mal so ein O mit Akzent, je nachdem wie wir gerade lustig sind und wie gerade die Domains frei sind. aber so an sich ist dieser nicht ganz unironische Name schon auch Programm.
Und wie viele Hörer habt ihr da so?
Das ist immer schwer zu beurteilen mit Podcasts
oder so selbst,
aber über den Daumen werden das jetzt so 10.000 sein.
Holy shit! Wie habt ihr denn das gemacht?
Wie gesagt, wenn man das lange genug macht, dann hat man so eine Hörerschaft, die so mitwandert, glaube ich.
Wie viel geht es da um Spiele?
Mittlerweile ist es so ein bisschen immer so am Ende und dann sind wir schon ein bisschen gehetzt, weil wir über der Zeit immer schon sind. Dementsprechend sind die Spiele gerade so ein bisschen im Hintergrund.
Hast du da eine Entschuldigung für?
Ja, ich entschuldige mich doch gerade schon.
Ach so, okay, verstehe. Ja,
aber das ist verbesserungswürdig und wir sollten da wieder mehr Fokus drauf legen.
Alles klar, und damit fangen wir gleich an. Du bist nämlich über die Gamescom gegangen und wir werden gleich mal reden, was du da so gesehen hast. Vorher hören wir allerdings eine Musik, die auch aus diesem seltsamen Internet kommt, und zwar Det Mekaniska, Undret Centralen. We'll be right back. Det Mechaniska Undret. Das ist ein Projekt von Andreas Österberg aus Göteborg und hat sich einfach gedacht, ich brauche mal einen Soundtrack für eine Straßenbahn. Das ist die Straßenbahnlinie 11 in Göteborg und hat quasi ein Album dazu geschrieben, dass man sich in die Straßenbahn setzen kann und da langfahren kann und dazu einen Soundtrack hat. Und gehört haben wir sozusagen die Stationen, wahrscheinlich Zentralen hier bei Trackback auf Fritz. Wo gerade und immer noch Martin Pittenauer im Studio zu Gast ist. Hallo und guten Tag.
Moin, moin.
Wir senden nämlich aus Köln, der Stadt, wo die Gamescom stattfindet und wo der Martin, der ein Podcaster ist, von einem Podcast, der Fanboss heißt, wo viel zu wenig über Spiele gesprochen wird, aber das wird sich in Zukunft ändern.
Mea culpa.
Dieser also sozusagen war auf der Gamescom.
Ja,
war. Du bist da drüber gegangen und hast dort ein Lieblingsspiel erfunden und gesehen?
Erfunden habe ich eins.
Gefunden
habe ich eins. Ich muss sagen, am beeindruckendsten finde ich Rage. Und zwar nicht nur, weil es bestimmt ein schönes Spiel wird und weil es schön abwechselt zwischen First-Person-Shooter und Rennspiel, sondern weil es einfach auch technisch sehr beeindruckend ist. Also wenn man sich die Engine da anguckt, das ist echt, also da ist man richtig weggeblasen, was die da auf einem PC und auch auf Konsolen jetzt schaffen, rein optisch.
Okay, Rage, also kann man sich schon mal merken, habe ich auch gesehen, fand ich auch nicht schlecht. Das ist so ein, also Endzeit-Postapokalypse ist ja eh immer super.
Ja, eh immer super.
Und dann
fehlen nur die Zombies.
Ah, Zombies, vielleicht kommen die noch. Warten wir die nächste Gamescom ab, oder vielleicht das Spiel. Also die Gamescom hat ja ausgegeben, dieses Jahr soll der Trend sein, irgendwie mobil und Social Games. Darüber reden wir später noch, weil du bist ja selber auch in dieser Sparte zugange. Und ich finde, das Motto hat nicht so gepasst. Aber hast du irgendwas gesehen, wo du sagen würdest, okay, sozusagen, also was man auf der Gamescom erleben konnte, ist der und der Trend?
Trend? Ich weiß nicht. Also ich habe festgestellt, der Trend geht zu weniger Selbstspielen und mehr Videos gucken. So
ja,
zumindest auf der Gamescom.
Ja. Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch, dass man sagen, dass es viele Präsentationen gab und wenigstens selber ausprobieren. Schade eigentlich. Was ich viel gesehen habe, ist Free-to-Play.
Ja,
also selbst die ganz großen Firmen machen das jetzt irgendwie. Ist das für dich überraschend?
Ist jetzt nicht überraschend, dass gerade so das Buzzword, das jetzt irgendwie alle, woran sich alle ihre Hoffnungen jetzt irgendwie hängen. Ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich für viele funktioniert. Also ich habe da wenig Zugang zu, aber es scheint zumindest für einige recht gut zu funktionieren, wenn man sich gerade diese MMO-Hersteller aus Korea und wie sie alle, also G-Potato und wie sie alle heißen, die kommen ja jedes Jahr mit so einem neuen Ding, dass sie über In-App-Verkäufe quasi finanzieren, scheint zu funktionieren.
Also Free-to-Play, kurz erklärt, sind sozusagen Spiele, die kann man umsonst spielen und kann sich dann immer besseres Equip, also Ausrüstung kaufen, wenn man so ein bisschen Geld über den Tisch schiebt und das scheint sich anscheinend zu lohnen. Also Rage, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Free-to-Play, gucken wir mal. Gab es auch eine große Enttäuschung?
Ich bekomme ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich so über diese Messe laufe und mir die Stände angucke und da das Standpersonal, das zum großen Teil weiblich ist, dann irgendwie dazu genötigt wird, sehr seltsame T-Shirts zu tragen, auf denen dann steht so Lust auf eine heiße Nummer oder willst du mal anfassen und so Kram. Also da dreht es mir so ein bisschen den Magen um. Das ist so, ich denke, die Gamer-Szene wird so langsam erwachsen und da sollte man sich von diesen Sexismen auch so ein bisschen verabschieden.
Also liebe Veranstalter, vielleicht wachst ihr mal genauso wie das Publikum. Schauen wir mal. Übrigens, eine lustige Beobachtung. Ich war am Stand World of Tanks, so ein Spiel, also das Spiel sehr abstrus, irgendwie Panzer. Also man ist ein Ego-Shooter, aber man spielt einen Panzer quasi. Und das Witzige war, dass da waren auch so leicht bekleidete Frauen auf der Bühne, die haben getanzt. Und davor das Publikum war alle so eher jung und männlich. Das heißt, man würde denken, die sind total begeistert. Die haben aber nicht gejubelt, dass diese Frauen da waren, sondern die haben gejubelt, als der Moderator irgendwie kostenlose Premium-Accounts für dieses Spiel auf die Bühne.
Ja.
Also wahrscheinlich sind es wirklich nur noch die Veranstalter, die darauf stehen.
Wahrscheinlich, ja. Krass. Sehr schön.
Also macht das mal anders. Ich habe übrigens gesehen, im Zuge der Gleichberechtigung gab es diesmal einen leckeren nackten Mann auch zu sehen, also einen halbnackten. Das hat sich aber herausgestellt, der war gar nicht von der Gamescom, sondern der war ein Live-Rollenspieler, der für seine nächste Veranstaltung Werbung machen wollte. Aber hey, vielleicht ist es ja im nächsten Jahr anders, könnt ihr selber gucken können. So, haben wir das auch geklärt. Gleich reden wir nochmal über das Thema, was ja eigentlich das Thema der Gamescom sein sollte, nämlich zum Beispiel auch mobile Spiele. Und da bist du ja selber auch Entwickler.
Ja.
Wie du das siehst und was du davon hältst, das klären wir gleich. Vorher gibt's aber Musik auch nochmal aus dem Netz. Und zwar von Dr. Rosen, Jesse and the Boy Toys, 5 o'clock.
Yeah, you talk so much shit, I wanna pop you like a blister. Hello, 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 are you listening? Echo, 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 the same old thing. I look who's in control. All my ladies sing, bye, baby boy, bye, baby boy, boy, boy. Hello, hello, hello.
waiter, you're a bus for your Denny's, you're not even a waiter.
Hello, 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 are you listening? Echo, 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 the same old thing, I look who's in control. All the ladies sing bye, baby boy, boy, boy. Hello, 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 are you listening? Echo, 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 the same old thing, I look who's in control. All the ladies sing bye,
Dr. Rosen und Jesse and the Boy Toys. Angefangen hat das Ganze mit Dr. Rosen. Als er 13 war, war nämlich im beschaulichen Idaho, alles war in Ordnung. Eigentlich sozusagen lag ein langweiliges Leben vor ihm. Aber dann hat er von Dr. Dre The Chronic gehört. Und hat für ihn alles verändert. Fortan wollte er sofort selber Musik machen und hat angefangen mit Remixen. Unter anderem für Britney Spears, La Rue oder Katy Perry. Allerdings nicht wirklich für, sondern hat sie einfach geremixed und auch mal sozusagen irgendwo hingestellt, dass man sie runterladen kann. Das war aber alles so halb legal, aber gut. Irgendwann hatte er davon aber genug und hat dann sein eigenes Projekt aufgemacht mit Girls und hat jetzt 4 Songs mit 4 Sängerinnen und jeder hat einen eigenen Style. Und ihr könnt euch alle runterladen und den Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und damit zurück auf die Gamescom. Hier im Studio immer noch Martin Pittenauer, auch genannt Map auf Twitter, ein Fanboy-Podcaster, der auf der Gamescom Rage am allerbesten fand. Und jetzt ist es ja so, auf der Gamescom, dieser Spielemesse, gibt es ja mal so ein offizielles Motto oder ein offizieller Trend, den die Veranstalter rausgeben. Das trifft mal mehr, mal weniger die Wirklichkeit. Du bist auch ein Spieleentwickler. Du hast nämlich für die iOS-Plattform, also alle Apple-Mobilgeräte, das Brettspiel Carcassonne umgesetzt.
Ja, nicht alleine, sondern meine Firma. Aber ja, das haben wir umgesetzt, kam letztes Jahr raus. Und da arbeiten wir auch immer noch dran, jetzt das weiterzuentwickeln.
Und dieses Thema sozusagen, deswegen die lange Herleitung, die viel zu lang war, aber egal. Der Veranstalter hat gesagt, also Mobilspiele, das ist das große Ding, was irgendwie. Jetzt bist du einer von den Entwicklern, bist aber mit einer ganz normalen Gästekarte, sozusagen hast du ein Ticket gekauft und bist reingekommen. Mhm. Das scheint also irgendwie nicht zusammenzupassen. Warum?
Naja, also dass ich eine Gästekarte habe, ist hauptsächlich meine Verpeiltheit verschuldet, dass ich es irgendwie verbummelt habe, mich als Fachbesucher anzumelden und dann halt so auf letzten Drücker mich hier angemeldet habe. An sich muss ich aber sagen, so mobil und gerade iPhone und Android und so sieht man hier auch gar nicht. Zumindest nicht in den Ausstellungsbereichen.
Was mich überhaupt frage, ist so dieses, also diese Spielemesse ist ja, das heißt so schön Core-Game, also die Leute, die richtige, echte Zocker sind. Ist das ein Publikum, was überhaupt dieses, also ist dasselbe Publikum wie die Leute, die diese Mobiltelefonspiele spielen?
Ich denke, es gibt da schon Schnittmengen. Mhm. Es gibt mittlerweile auch sehr ordentliche Titel, gerade für iOS, die man durchaus auch als Core-Gaming-Ding bezeichnen kann. Ich denke aber, es ist noch nicht so weit ins Bewusstsein gerückt, es hat noch nicht den gleichen Stellenwert. Weil ob ich jetzt auf einem DS einen mobilen Titel spiele oder auf einem iPhone, da ist mittlerweile nicht mehr viel Unterschied eigentlich.
Naja, doch, aber der Preis.
Ja, aber so an sich muss ich sagen, da ist halt noch so ein Aufmerksamkeitsungleichgewicht da auf jeden Fall.
Und die andere Sache, warum ich gewundert habe, dass du einfach nur so kommst, ist, diese Messe ist ja immer auch für uns Gamer schick, weil wir uns Zeug angucken können. Hm. Aber andererseits ist das ja im Hintergrund auch immer so ein Business-Ding, also wo Spieleentwickler irgendwie mit anderen Spieleentwicklern und Verlagen sprechen, wer bringt jetzt was wie raus. Ihr seid ja als kleine Firma relativ erfolgreich mit diesem Spiel geworden und auf der Messe hast du dich aber gar nicht präsentiert. Habt ihr das nicht mehr nötig? Also braucht ihr quasi gar nicht mehr diese ganzen Strukturen, die klassischen?
Also nicht mehr nötig hört sich jetzt so an, als wären wir jetzt irgendwie, als müssten wir gar nichts mehr tun. Das ist natürlich nicht der Fall, aber an sich ist es schon so, dass Messe als ein Format für uns als Firma nicht mehr so die Bedeutung hat. Wir müssen jetzt nicht irgendwie einen Messestand bauen, bauen und uns da hinstellen und Boxen aufbauen und vielleicht sogar noch Standpersonal mieten mit seltsamen T-Shirts, weil es gibt halt dieses Internet und da konzentrieren wir uns halt drauf und da ist unserer Ansicht nach auch die Zukunft und gerade eben für mobile Titel braucht es einfach nicht mehr so diesen Stand und dieses ganze alte Zeug.
Aber wie macht ihr Werbung für euer Spiel oder macht ihr das gar nicht? Verbreitet sich das irgendwie?
Das ist natürlich auch eine große Frage von Mundpropaganda und die kriegt man halt, wenn man viel Herzblut investiert in sein Produkt. Es ist natürlich aber auch eine Frage von, man schreibt dann Internetseiten an, man geht auf die entsprechenden Blogs, vielleicht auch Zeitschriften, was aber auch so langsam auf dem Weg nach unten ist, glaube ich, so aus einer persönlichen Perspektive. Aber so, ich glaube, auf einer Messe weiß ich nicht, ob wir da viel Aufmerksamkeit, also gerade auf einer Core-Gaming-Messe, glaube ich, sind wir vielleicht nicht die richtigen Aussteller.
Interessant. Was würdest du denn von der Gamescom im nächsten Jahr wünschen?
Nächstes Jahr. Vielleicht, dass weniger los ist, so wie es sich anhört. Aber das ist natürlich ein hehrer Wunsch, der nicht erfüllbar ist. Also wir hatten ja heute das Problem, dass man irgendwie zeitweise gar nicht mehr reinkam.
Das stimmt, die haben ja stellenweise zugemacht, weil es wirklich zu voll war. Vielleicht könnten sie es im nächsten Jahr einfach länger machen, dann 2 Wochen oder so und mit mehr anspielen. Martin, vielen Dank, dass du hier warst.
Bitteschön.
Frohes Zocken, viel Erfolg mit dem eigenen Spiel.
Danke.
Und Podcast könnt ihr euch gerne mal anhören. Link dazu gibt's im Blog zu dieser Sendung. Trackback.fritz.de heißt das. Mit Markus Richter, der hofft, dass er nie zum Radioonkel wird. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Das ist die kleine Rubrik, wo wir in jeder Sendung jemanden vorstellen, der im Internet irgendeinen Unsinn treibt und dort online ist. Und wir suchen die Leute auch nicht selber raus, sondern sagen dem, der da mal da ist, ey, sag doch mal, wen wir beim nächsten Mal interviewen sollen. Beim letzten Mal war Moritz Stetter da, ein Illustrator und Comiczeichner. Und der hat uns jemand empfohlen, der sich in seinem Blog der Comic-Onkel nennt und jetzt bei uns am Telefon ist. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo, hier ist Wittig.
Genau, Wittig, gibt es eigentlich noch einen anderen Namen oder möchtest du nur so genannt werden?
Das ist, also eigentlich heißt ich Thomas Wittke, aber Wittig ist eigentlich schon so mein Pseudonym.
Verstehe. Mhm. Kommen wir nun also zu den Dingen, die man in deinem Blog so finden kann. Und die erste Frage, wenn man auf deine Seite geht und die sich förmlich aufdrängt, ist, wer ist Dr. Motok und warum hast du seinen Stuhl?
Das ist, also Dr. Motok ist eigentlich eines meiner vielen Pseudonyme. Es gibt eigentlich ziemlich viele. Und der Zeichenstuhl, das ist ein Geschenk eines Fotostudios, das ich in meiner alten Wohnung zurückgelassen habe. Ich habe nämlich kürzlich die große Liebe meines Lebens kennengelernt und bin kürzlich aus meiner alten Wohnung ausgezogen. Und das ist eigentlich ein Utensil aus der Vergangenheit sozusagen.
Das ist ein Zeichenstuhl. Ihr müsst euch vorstellen, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, ich will es nicht sagen, aber Gynäkologenstuhl.
Aber das ist eigentlich ein Zahnarztstuhl.
Ah, und darauf kann man gut malen?
Darauf kann man sehr gemütlich sitzen. Den kann man in die Horizontale legen und dann kann man sich ganz gemütlich daraus ausruhen, nachdem man mehrere Stunden dran gezeichnet hat.
Ah ja, in der Horizontale. Du gibst ja, wie gesagt, in deinem Blog den Namen Comic-Onkel. Ich finde, das klingt eher zweifelhaft. Beschreibt das deine Natur zweifelhaft?
Eigentlich gar nicht. Also es hat sich eigentlich so entwickelt, dass ich im Laufe meiner Zeit als erster Vorsitzender der INK, der Initiative Comic-Kunst, tierisch viele Zeichner in Hamburg kennengelernt habe und dass wir eigentlich eine große Gruppe von Leuten sind, die ein großes freundschaftliches Verhältnis eigentlich zueinander haben. Und dadurch hat sich irgendwann mal diese eigentlich Verballhornung meines Namens ergeben irgendwie. Und also nicht meines Namens, sondern meiner Tätigkeit als Vorsitzender sozusagen.
Verstehe, ein Onkel ist also ein Vorsitzender. Dafür, dass es in deinem Blog oder auch bei dir viel um Comics geht, sind davon recht wenige in deinem Blog zu sehen. Warum ist es so?
Eigentlich ist das eher so eine Art Werbeplattform für mich und eigentlich auch eine Art Comiczeichner-Tagebuch. Also du redest jetzt wahrscheinlich vom Gästeblog.
Nee, ich rede von dem Wittek 0815.
Ja, in letzter Zeit habe ich, muss ich gestehen, relativ wenig zeichnen können, weil mir ein bisschen die Zeit davonläuft zurzeit und aber ich präsentiere wohl schon irgendwie auch Comics, möchte aber nicht, dass die Leute die da lesen, sondern eher, ich benutze das eher so als eine Art Werbeplattform.
Okay.
Und es ist eigentlich auch eine Art Tagebuch, wenn man es genau nimmt.
Verstehe. Wo kann man denn deine Comics sehen, wenn man sie denn doch sehen will?
Die kann man bei verschiedenen Verlagen sehen und zum Beispiel beim Schwarzen Turm oder beim Zwerchfell Verlag. Und zurzeit arbeite ich halt an einem aufwendigen, umfangreichen, an einer Serie. Und die wird wahrscheinlich aber erst so, der erste Band wird wahrscheinlich erst nur in ein, zwei Jahren erscheinen. Das heißt, da müssen die Leute sich leider noch ein bisschen gedulden. Es ist eigentlich auch noch immer noch eine Art Geheimprojekt. Das heißt, viel kann ich dazu noch gar nicht sagen.
Erinnert euch, wo ihr es zuerst gehört habt. Sag mal, eine Frage habe ich dann noch. Du sagst in ein, zwei Jahren, wovon lebt man denn als Comiczeichner dann, wenn man so ein Riesenprojekt hat, was erst in ein, zwei Jahren erscheint?
Ja, ich bin gleichzeitig, also halbtags noch Postbote. Das heißt, ich arbeite eigentlich so bis mittags, bis zum frühen Nachmittag als Postbote, um für die Werbung, für die Miete zu sorgen und habe dann halt den Rest des Tages, um an meinen Zeichenprojekten arbeiten zu können. Hat sich irgendwie so ergeben. Früher habe ich in Zeichentrickstudios gearbeitet, aber irgendwann kam ich mit dieser Werbebranche nicht mehr klar.
Ja, verstehe. Eine kleine Zeichnung habe ich doch entdeckt in deinem Blog und die trägt den Titel Punker-Tischtennis. Wie spielen Punker denn Tischtennis? Anders als andere Leute?
Ja, die spielen alle gleichzeitig. Das war ein Wettrennen um den Tisch und das fängt mit möglichst vielen Leuten an. Das sind vielleicht 20 Punker, die nacheinander ausscheiden. Es bleiben zwei übrig und der gewinnt, der kriegt nichts und der verliert, der kriegt dann halt einen Schnaps ausgegeben.
Alles klar, wissen wir Bescheid, wie wir das nächste Mal Tischtennis spielen. Wir kommen jetzt zur Kurzfragerunde. Ich stelle dich vor Alternativen und du musst dich entscheiden. Bist du bereit?
Okay.
Heißt es der oder das Block?
Das Block.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viele Facebook-Accounts und Seiten betreibst du?
Einen.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Gar keiner.
Willst du lieber DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
DNS.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nochmal liest oder anschaust?
Oh Gott.
Welche Seite liest du als erstes, wenn du deinen Rechner anmachst?
Gilgistan.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
tilfelix.wordpress.com.
Warum?
Weil das ein sehr guter Freund ist und ich den auch sehr regelmäßig lese und der mir sehr gut gefällt. Und ich nehme an, dass ihr ihn vielleicht noch nicht vorgestellt habt.
Die Tradition verlangt außerdem, dass du noch einen zweiten Vorschlag machst.
Dann nehme ich, dann biete ich an till-lassmann.de/tilldawn/.
Um Gottes Willen, das kann sich ja keiner merken, aber warum
oder
den?
till-lassmann.de und dann einfach auf den Blog gehen.
Okay, vielleicht mailst du mir das einfach nochmal, erklärst uns aber jetzt sofort, warum wir den nehmen sollen.
Bitte?
Erklärst du?
Weil ich den auch sehr gut finde und ich den auch täglich lese und weil er einer der wenigen deutschen Zeichner ist, der Comics mit reimenden Tieren macht. Okay. Also zurück zum Klassiker sozusagen.
Reimende Tiere, verstehe. Welche Frage kann ich beiden deinen Vorschlägen stellen?
Was würdest du tun, wenn du vom Zeichnen nicht leben könntest?
Jetzt kommt die wichtigste Frage in dieser ganzen Interviewreihe. Welche Frage habe ich vergessen?
Keine Ahnung.
Ein weiteres perfektes Interview aus der Runde Blogger Privat. Und ihr solltet euch das Blog vom Herrn Witticke mal anschauen. Den Link dazu gibt es im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. We'll be right back. Dass Musik aus dem Netz elektronisch ist, ist jetzt nicht so die große Überraschung, aber dass elektronische Musik aus dem Netz aus Nürnberg kommt, liegt vielleicht nicht ganz auf der Hand. Das Netlabel Ideology hat einen neuen Release rausgebracht, einen Sampler, eine Compilation, Because the Best Things Are Free, und mit drauf ist NK. Wieder mal muss man sagen, weil der ist schon irgendwie seit Release Nummer 5 von Ideology bei denen mit am Start, hat immer wieder seine Finger am Spiel und ist jetzt wieder drauf vertreten mit NK That Guy. Und das ist natürlich Download-Musik, das heißt, ihr könnt es hier runterladen aus dem Netz. Und da gibt es natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. So, Kinder, niemand. Wirklich niemand ist perfekt. Und das war's mit Trackback. Hier kommt gleich Paul van Dyk und wird euch mit elektronischer Musik in den Abend entführen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz und recht herzlich bei dem Layouter Sebastian Simmert, der es heute irgendwie alles machen musste, weil ich ja aus Köln gesendet habe. Und würde ich noch ein Lied vorstellen, das morgen bei Unsigned kommt. Lila Bungalow mit Ryder Sports. Könnt ihr morgen bei Unsigned live hören. Es sind 7 Leute und Christoph Schrag wird versuchen, sie mit 4 Mikrofonen abzugreifen. Ob das klappt, könnt ihr morgen hören von 18 bis 20 Uhr. Ich sag hier nur noch, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss! The kids becoming ugly by the emptiness they always adore. No sound is flying through the air, the silence makes the air better kill. When Jesus fixed, they heard it all, but every time they sit, then they stay. We'll be right back.
Podcast von fritz.de.